Es geht heute um die Frage Reizüberflutung. Wie komme ich aus dem Stress raus? Und ich habe euch mitgenommen in unser Wohnzimmer. Frauke ist da. Und der Stress, der kann ja von jetzt auf gleich auch starten in unserem Leben. Aber vorher möchte ich noch die Frage stellen. Hast du dir schon mal überlegt, warum bin ich eigentlich gestresst immer wieder? Hast du dir mal überlegt, warum erhole ich mich vielleicht nicht, obwohl ich genug schlafe? Ich habe ein Zitat mitgebracht von Dr. Sandra Dalton Smith. Schlaf und Ruhe sind nicht dasselbe. Auch wenn viele von uns diese beiden Dinge fälschlicherweise vermischen. Wir gehen durchs Leben und denken, dass wir ausgeruht sind, weil wir genug Schlaf bekommen haben. Aber in Wirklichkeit versäumen wir die anderen Arten von Erholung, die wir dringend brauchen. Das Ergebnis in einer Kultur von hochleistenden, produktiven, chronisch müden und chronisch erschöpften Individuen. Wir leiden unter einem Mangel an Erholung, weil wir die wahre Kraft der Ruhe nicht verstehen. Wie komme ich dort raus, beziehungsweise warum bin ich ständig drin? Also in unserem Wohnzimmer kann das sein, wir sitzen da, wir haben irgendwas, sind beide beschäftigt, meine Frau ist wahrscheinlich gerade an WhatsApp oder an Telegram irgendwelche Nachrichten beantworten und ich gehe eher mal auf mein Handy, mach's an und sehe dann so, oh, gibt ein neues YouTube-Reel. Silbereisen hat ein neues Lied rausgebracht, wie krass. Ich mach's mal laut, meine Frau mag's gleich, gell, oh, schön. Und auf einmal ist der David bei mir im Wohnzimmer, das ist doch wunderbar, das ist doch sehr schön. Und dann mach ich, ja, was? Oh, jetzt kommt eine Nachricht rein. Was? Ich muss noch was für die Predigt. Okay, ich komme sofort. Naja, dann gehe ich weiter an meinem Handy, mach mal auf Instagram auf. Wow, den Recap von Amore. Da gab es ja sogar solche Teile hier. Ist das krass? Und ich gehe weiter und ging mir in den Social Media. Was machen die neuen Fitness-Influencer? Gibt es was Neues? Ja, es gibt ein neues Video. Super, krass. Boah, es ist stressig jetzt am Morgen. Da mache ich nicht mit. Geh weiter. Ich gehe mal auf YouTube, mal gucken, was es da gibt. Ah, neues Paar. Oh, jetzt kommt ein neues Paar, hat sich getrennt. Mann, was? Sabine, was wollte ich euch gerade sagen? Krass, diese Gewalt mittlerweile auf YouTube. Wo war denn die Triggerwarnung? Keine Triggerwarnung, ist ja unfassbar. Gehe ich lieber mal wieder hier auf Amazon. Was kann man kaufen? Das könnte ich in Bene kaufen. Wie cool ist denn das Spiel? Naja, nee, ich google mal weiter. Ich finde nicht nur in Amazon, andere Schleichwerbung. Es gibt ja noch andere Sachen, die man kaufen kann. Na, oh, sehe ich gerade meine Sport-App, die blinkt auf. FC Bayern hat gespielt. Was, der Schiedsrichter nicht? Das war doch faul, Schiedsrichter. Was hast du denn da gemacht? Das ist unfassbar. Naja, gut, ich gehe wieder auf Social Media. Ah, die vertragen sich wieder, die beiden. Ist das nicht schön? Ich habe schon gedacht, die streiten sich ja nur noch. Aber jetzt fällt mir ein, ich war doch gerade beim Shoppen. Ich muss doch noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau suchen. Ah, es gibt ja diese Teile da. Das ist ja der Wahnsinn. Ob sie dann sowas auch will, ich weiß auch nicht so genau. Und ich bin in meinem Wohnzimmer immer noch, aber ich habe im Moment in meinem Wohnzimmer den Silbereisen, die Influencer, die Streitenden, den Fußball, den Recap, die Szene, die Versöhnenden und das Weihnachtsgeschenk. Das ist alles in meinem Wohnzimmer und ich denke mir, ach du Liebeszeit, was habe ich gemacht? Ich bin total gestresst, ich bin doch nur in meinem Wohnzimmersessel und ich muss auf Stopp drücken. Oh, kurz ist es mal besser. Ich lese dir mal ein Zitat vor. Da heißt es, für mich ist Stress heute, was Asbest in den 60ern war. Man wusste, das Material verursacht Krebs, aber man schaute 25 Jahre lang zu. Die massiven gesundheitlichen Auswirkungen von Stress sind heute auch bekannt und wir schauen wieder zu. Ah, nee, ist nicht so, oder? Ah, ich geh mal kurz auf Social Media, ich mach nochmal an. Ich war doch einfach, was soll das? Ich habe jetzt gerade nichts zu tun auf meinem Sofa. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, mach nochmal Stopp, mach nochmal Stopp. Die Frage ist, wie komme ich raus aus dieser Reizüberflutung? Vielleicht ist es bei dir nicht dein Handy, vielleicht sind es bei dir die Nachrichten, der Fernseher, vielleicht sind es Menschen. Aber wir wollen dort reinschauen, tiefer, weil Gott gibt uns einen Schlüssel, um aus Reizüberflutung rauszukommen. Und das ist der Sabbat. Überraschend, aber wahr. Vielen Dank euch allen, ihr habt das super gemacht. Ihr könnt gerne... Wir schauen uns an, warum Gott uns ein Prinzip gibt, und zwar den Sabbat. Wir werden uns die nächsten Wochen viel über die Schöpfungsordnung Gedanken machen. Wir haben hier noch das ganze Design von Back to Paradise. Die nächsten Wochen wird es weitergehen, aber nicht um Ehe. Es wird um Gedanken gehen, die Gott für uns vorbereitet hat, wie wir zur Ruhe kommen, aber auch was eine konstruktive Idee ist von Arbeit und von dem Ganzen drumherum. Also was war die ursprüngliche Idee? Die 10 Gebote kommen zweimal vor in der Bibel, vielleicht weißt du das. Und es wird zweimal auf unterschiedliche Art begründet, warum Gott den Sabbat einführt. Er wird einmal begründet in die Schöpfung, mit der Schöpfungsordnung begründet. Gott schafft den Menschen im Garten Eden Und er hat das Ziel, dass wir dort auch wieder zurückwachsen. Dummerweise hat der Mensch gegen Gott rebelliert, das nennen wir Sündenfall. Und seitdem leben wir auf eine gewisse Art in Reizüberflutung, Stress und allen möglichen Themen, wo Gott sagt, der Sabbat ist ein wichtiges Tool, um zurückzukommen in deine Schöpfungsordnung. Gott schafft Mann und Frau als sein Ebenbild. Wenn du Amore verpasst hast, schau es dir unbedingt an. Sind super Inputs. Und er gibt ihnen dann einen Arbeitsauftrag im Paradies. Jetzt wird schockierend. Er sagt, im Paradies kümmert euch um die Erde, seid Verwalter, investiert. Und wir alle als Deutsche denken, das muss ein Fehler sein. Der durchschnittliche Deutsche denkt sich, ich will einfach mit 42 Multimillionär sein, um dann in Frührente zu gehen, um nichts mehr zu tun. Das ist das deutsche Ziel, oder? Nichts mehr tun. Ich muss raus aus der Arbeit. Jetzt lesen wir, dummerweise hat Gott im Paradies, als alles doch toll war, Arbeit erfunden. Hä? Aber wenn ich in der Ewigkeit bin, chill ich doch dann nur an der himmlischen Bar mein Cocktail und sing heilig, heilig, bist nur du. Arbeiten müssen wir dann hoffentlich nicht mehr, oder? Wir haben in Deutschland so eine komische Arbeitseinstellung. Wir arbeiten entweder, um frei zu haben, oder wir arbeiten, um das verdienen, oder wir arbeiten, um nicht mehr arbeiten zu müssen, aber wir arbeiten ziemlich komisch unterm Strich. Im Paradies erfindet Gott Arbeit, dann kreiert er den Sabbat, er ruht von seiner Arbeit und dann schafft er sozusagen den Menschen. Und das Erste, was der Mensch erlebt, ist nicht Arbeit, sondern Ruhe, um dann aus der Ruhe raus zu arbeiten. Das ist eine ganz andere Einstellung, als wir haben. Wir arbeiten, damit wir Ruhe haben, irgendwann mit 82, wenn wir die Rente dann irgendwann verdient haben. Also wenn du Rentner bist, herzlichen Glückwunsch, du hast es noch geschafft. Laut Statistik werde ich keine mehr haben. Also ich werde bis 82 irgendwann buckeln und dann habe ich irgendwann das Ziel des Deutschen erreicht. Keine Ahnung, mein Haus oder meine Hütte oder meinen Campingwagen als Dauercamper am Starnberger See. So, also die Bibel hat eine ganz andere Einstellung. Und dummerweise haben wir die irgendwie auch ein bisschen übernommen. Und wir haben auch übernommen eine destruktive Schöpfungsordnung, sondern eine destruktive Art des Sündenfalls. Es gibt zwei verschiedene Schöpfungsberichte, einmal in der Bibel und einmal gibt es den babylonischen, einfach den nichtchristlichen Schöpfungsmythos. In der Schöpfung der Bibel arbeitet Gott mit Freude, um eine Welt für die Menschen zu schaffen. Als grande Finale der Arbeit schafft er den Menschen, der zu seinem Partner und Gegenüber macht, um mit ihm gemeinsam die Schöpfung zu verwalten. Und als allererstes ruhen alle zusammen. Der Mensch ist hier per Design ein Partner Gottes, der aus der Ruhe und Gemeinschaft mit Gott heraus lebt. Im babylonischen Schöpfungsmythos sagen die Götter, beschweren sich bei dem Götterkönig, sagen, die Arbeit ist uns zu hart. Der reagiert und sagt, lass uns Arbeitssklaven schaffen. Ja, und zwar, die uns die Last abnehmen und einfach immer mehr noch tun, damit wir Sklaven haben. Der Mensch ist hier per Design ein Sklave. Jetzt sagst du, ich bin doch kein Sklave. Ja, lass uns doch einfach mal locker bleiben. Seine Seite ist die zweite Begründung für den Sabbat ist nicht nur die Schöpfungsordnung. Die zweite ist, dass Gott sagt, ich habe euch die Möglichkeit, einen Anti-Pharao-Spirit zu geben, gegeben. Das heißt, der Pharao-Spirit heißt, Gott sagt, haltet den Sabbat, weil ich habe euch aus der Sklaverei rausgeholt. Ihr seid nicht als Sklave designt, ich habe euch da rausgeholt. Es gibt ein Gegenüber in der Bibel, entweder den Pharao-Spirit oder ein Kind Gottes zu sein. Dummerweise in unserer Identität switchen wir hin und her, hin und her. Ich lese den Pharao-Spirit vor, er steht in 2. Mose 5. Mose und Aaron, was fällt euch eigentlich ein, dass ihr die Leute von ihrer Arbeit abhaltet, rief der König von Ägypten, der Pharao. Geht wieder an die Arbeit. Es gibt schon genug von euch hier in Ägypten und nun haltet ihr die anderen auch noch von der Arbeit ab. Willkommen in Deutschland. Ladet ihnen noch mehr Arbeit auf, damit sie etwas zu tun haben und nicht mehr in solchen Lügen Gehör schenken. Da gingen die Aufseher und Vorarbeiter zu den Israeliten und sagten, wir sollen euch vom Pharao ausrichten, dass ihr euch ab jetzt keinen Strom mehr liefern lässt. Geht und seht selbst, wo ihr Stroh herbekommt. Ihr müsst jedoch genauso viel Ziegel herstellen wie bisher. Die Aufseher trieben sie an. Ihr müsst jeden Tag genauso viel Ziegel herstellen wie früher. Was passiert im Pharao-Spirit? Die Sklaverei beginnt. Erschreckenderweise gibt es ganz viele Parallelen zwischen der Sklaverei in Ägypten und unserem Arbeitsverhalten. Und Arbeit ist nicht nur da, wo du Geld verdienst. Arbeit kann auch zu Hause sein, kann die Familie sein, können die Kinder sein, kann alles Mögliche sein. Und der Pharao-Spirit sagt immer, es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Du musst mehr Sklaven, mehr arbeiten, mehr Ziegel. Und deswegen möchte ich dir mit einer Veranschaulichung hier vorne das mal zeigen, weil wenn der Teufel in dein Leben kommen möchte und dich versklaven möchte, dann macht er das selten so, dass er einfach sagt, hier, mein lieber Tobias, ich habe einen Vorschlag, ich könnte dich mal komplett versklaven, was hältst du davon? Hab eine Kette, wir schließen die ab und dann bist du mein Sklave. So macht er das nie, wir sind ja nicht blöd. Also wenn es so wäre, wenn ich wüsste, ich bin gleich versklavt, sage ich, nee, mach ich nicht mit. Ich mache nicht mit. Er macht es aber nicht so. Wie entstehen solche Ketten? Sie entstehen nicht über Nacht, sondern durch einzelne Entscheidungen, die wir treffen. Es fängt ganz klein an. Da kommt auf einmal der Gedanke, ich müsste mehr arbeiten. Warum? Ich muss mehr mir leisten können. Ich merke gar nicht, dass ich schon auf den ersten Blick bin auf dem Weg zum Pharao-Spirit, weil ich denke, ich bin so frei, ich leiste mir alles Mögliche. Ich muss mehr verkaufen und kaufen, damit ich mir mehr leisten kann. Ganz schön krankes System, oder? Da steht nicht, sei zufrieden mit dem, was du hast, sondern du brauchst mehr, damit es dir irgendwann gut geht. Ein krankes System von Konsumdenken, ein krankes System von mehr entsteht in uns. Übrigens, kannst du mal drüber nachdenken, unser ganzes Aktiensystem, wie ist das aufgebaut? Wir müssen mehr Plus, mehr Profit, mehr schaffen. Ganz egal, ob wir dann Leute entlasten müssen, ganz egal, ob unser Produkt bis jetzt gut war und den Planeten gesegnet hat. Aber wir sind in einem ganzen System von mehr drin. Und wir alle dienen denen. Vielleicht arbeitest du sogar für eine Aktiengesellschaft, das kannst du weitermachen. Aber innerlich solltest du nicht diesem System dienen. Innerlich solltest du Gott dienen, der frei ist von all diesen Knechtschaften. Ich muss mehr Schritte gehen auf der Karriereleiter. Ich muss mehr tun, jetzt wird's krass, um die Liebe meines Vaters zu verdienen. Dummerweise bleibt's nicht bei den äußeren Sachen, sondern geht's in Glauben übergehen. Ich muss leisten, muss ehrenamtlich mitarbeiten. Stimmt, hab noch nichts gespendet für Reach, bin voll der Loser. Und ich muss einfach noch, ein Gedanke nach dem anderen kommt dazu. Und wir merken gar nicht, wie der Teufel ganz perfide uns eine Kette baut, die wir in unseren Gedanken zulassen, bis wir irgendwann versklavt sind. Und Gott sagt jetzt, in der modernen Arbeit hast du die Parallelen. Wir haben körperliche Arbeit vielleicht damals gehabt, jetzt haben wir physische, oft psychische Arbeit. Überbeanspruchung bis an die Grenzen. Jetzt ist nicht nur unsere Arbeit, sondern unser Smartphone, alle möglichen Dinge sorgen dafür, dass wir vernetzt sind und über unsere Grenzen gehen. Wir sind nicht dafür designt, Gottes Drecksarbeit zu machen, wusstest du das? Sondern ein Partner von Gott zu sein. Der Sabbat ist die göttliche Art zu sagen, es ist genug. Es ist genug. So wie es jetzt ist, es ist genug. Ich habe den Vater, ich habe den Sohn, ich habe den Heiligen Geist, ich bin ein Kind Gottes, es ist genug. Sabbat ist ein ewiges Zeichen meines Bundes, sagt Gott, denn in 6 Tagen habe ich den Himmel und die Erde geschaffen. Am 7. Tag ruhte er aus und erholte sich. Das Wort ausruhen bedeutet Shabbat, heißt hinsetzen, ohne darüber nachzudenken, wieder aufzustehen. Wie nice ist das denn? Gott sagt innerlich am Sabbat, das heißt nicht, dass du nichts machst, setzt du dich hin, so wie wenn du nie wieder aufstehen müsstest. Also wenn es kein Morgen gäbe, kein To-Do, keine PowerPoint-Präsentation, keine Abschlüsse, keine Schulproben, keine Kinder, die noch angemeldet müssen, irgendwo, sondern du setzt dich hin, als müsstest du nie wieder aufstehen. Gott sagt innerlich, will ich dir die Freiheit geben. Es heißt auch, er erholte sich, das Wort Nafash heißt einatmen. Geistig gesehen ist es einmal die Woche die Einladung zu reflektieren. Bin ich im Pharao-Spirit unterwegs oder bin ich als Kind Gottes unterwegs? Bin ich ein Sklave wieder geworden in der letzten Woche von Systemen, von einem Meer, von einem antreibenden System oder bin ich frei und einfach in Kooperation mit meinem Vater im Himmel? Deswegen atme ich ein. Stell dir mal vor, du würdest einfach nicht einatmen. Wie lange schaffst du das? Ich atme einmal ein, weil ich war jetzt heute in der Celebration. Steckt. Jetzt habe ich eingeatmet. Hashtag Jesus. Und jetzt atme ich einfach nicht mehr ein. Mal gucken, wie lange ich schaffe. Dienstagmittag haben wir jetzt schon. Montagabend habe ich locker geschafft. Dienstagmittag wird es langsam eng. Ich würde so gerne einatmen. Aber ich habe keine Luft mehr. Mittwoch. Dein Körper atmet automatisch ein, deine Seele braucht diesen Ort. Was machen wir? Wir sind so gestresst, dass wir teilweise beim Einatmen und beim Ausatmen weiter leiten und leisten. Wir schaffen es nicht mal, einen Tag Ruhe zu haben. Weil es ist eigentlich so, wie wenn ich beim Einatmen jetzt auch noch reden würde. Hallo, wie geht's dir? Ich kann auch beim Ausatmen reden.
Und beim Einatmen?
Ich brauche gar keine Pause mehr.
Warum? Ich brauche keinen Sabbat.
Ich kann einfach immer weitermachen.
Ich bin ein Hochleistungscomputer.
Ich kann einfach immer weitermachen. Das ist total ungesund. Deswegen, was sagt Gott am Sabbat? Er sagt, wenn du den Gedanken hast, ich muss mehr arbeiten, sagt Gott, musste nicht. Wenn du denkst, ich muss aber mehr kaufen, sagt Gott, musste nicht. Wenn du denkst, ja, aber ich muss doch auf jeden Fall mehr Schritte auf der Karriereleiter gehen, musste nicht. Am Sabbat kommt einfach, ja, aber ich brauch das doch. Eines Tages werde ich nicht mehr arbeiten müssen. Du wirst selbst in der Ewigkeit noch arbeiten. Ding dong. Also, das Nicht kommt rein in dein Leben und ein Geschenk Gottes kommt, weil es Geschenk Gottes ist, dass es einen Rhythmus gibt, wo du zurück zum Kind Gottes werden kannst. Es ist eine Zeit, wo Gott dir folgendes zeigt. Ich habe mir folgende Zitate aufgeschrieben. Wenn Gott das Meer teilen kann, kann er auch deine Woche einteilen und dir einen Sabbat gönnen. Wenn Gott dir das Meer teilen kann, kann er auch deine Woche einteilen und dir einen Sabbat gönnen. Gott kann mehr an 6 Tagen tun, als du an 7 tun könntest. Gott kann mehr an 6 Tagen deiner Arbeitszeit tun, als du bei 7 tun könntest. Sabbat ist ein Widerstand gegen den Pharao in dir und ein Einsmachen mit deinem neuen König Jesus. Deswegen ist Sabbat ein Geschenk Gottes, es ist der Rhythmus des Lebens und es führt dich zurück in die Identität, die Gott dir gegeben hat. Und Identität ist entscheidend. Wenn du hier rausgehst und dir Ziele setzt, ist es leider kein Motivationsselbstseminar. Shaka, du schaffst das. Die 3 Ziele zum Sabbat. Im Reich Gottes geht es nicht um Ziele, sondern um Identität. Wer bin ich? Und wer ich bin, sorgt dafür, was ich tue. Wenn du dein Tun verändern wirst, wirst du nie hinkommen. Was ist deine Identität? Gott spricht dir heute zu, wenn du Jesus Christus kennst und dein Leben eingeladen hast. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht dem Pharao-Spirit ausgeliefert. Du bist jemand, der aus der Ruhe raus lebt. Du bist jemand, der aus der Kraft Gottes lebt. Du bist ein Verwalter. Du bist eingesetzt, mit Gott zu kooperieren an der Stelle, wo du bist. Deswegen, wenn das meine Identität ist, lass uns mal kurz sagen, ich bin so, okay? Was würde dein Ich dann tun? Also wenn du ein Kind Gottes bist, das aus der Ruhe lebt, das nicht getrieben ist, was würdest du tun? Ja, das würde natürlich einen Sabbat machen. Das ist ja klar, oder? Warum? Es ist ja meine Identität und nicht, weil ich es mache. In der Schöpfung heißt es nach dem Schöpfungsfall übrigens nicht, dass Arbeit verflucht ist, ganz, ganz wichtig, sondern der Ackerboden ist verflucht. Da musst du dir unbedingt drüber nachdenken. Seit dem Sündenfall ist nicht Arbeit verflucht, sondern der Ackerboden ist verflucht. Das sorgt dafür, dass wir uns mit Leistung definieren und dass wir denken, dass Leistung uns ausmacht. Deswegen sagt Gott, du kannst mit meiner Kraft rausbrechen, dass dein Ackerboden nicht mehr verflucht ist und du wieder in der Freude der Arbeit bist, die Gott dir geben möchte. Noch 2 Zitate, die ich absolut gut finde. Wenn wir ohne Arbeit etwas davon verlieren, wer wir sind, jetzt wird es unangenehm für uns Deutsche, sollten wir uns Gedanken darüber machen, ob wir vielleicht nicht die ganze Zeit Sklaven waren. Ich wiederhole es. Wenn wir ohne Arbeit etwas davon verlieren, wer wir sind, sollten wir uns Gedanken darüber machen, ob wir vielleicht die ganze Zeit Sklaven waren. Was ist, wenn wir nicht leisten können? Was ist, wenn wir ausfallen? Was, wenn wir krank sind? Was ist, wenn Corona uns nach Hause eingesperrt hat? Wenn das irgendetwas verliert, wer du bist, und in Klammern, das kennen wir alle. Oder wenn Kinder kommen und ich auf einmal nur zu Hause bin. Das macht mit uns allen etwas. Die Aussage ist, wir haben immer noch ein Sklavenspirit in uns. Und das Schwierigste für Gott ist nicht, sein Volk aus Ägypten rauszuholen, sondern den Pharao-Spirit aus seinem Volk rauszuholen. Für Gott ist nicht schwierig, dass du dich für Jesus heute entscheidest, dass du das Kreuz annimmst und dass er sagt, du bist mein Kind und dass was Neues angeht. Aber das Schwierige ist, wenn wir es nicht kooperieren, den Spirit vom Pharao, der immer noch in dir ist, obwohl du ein Kind Gottes sein kannst, rauszulassen, wenn wir nicht kooperieren und ihm da vertrauen. Deswegen ist es so wichtig, praktische Tipps, wie kannst du das machen? Erstens, ich muss Raum schaffen, ich brauche Zeit und Raum, Sabbat, ich muss ihn mir blocken. Ich muss ihn einplanen und sagen, Gott, hilf mir. Ich muss ihn vorbereiten, überlegen, was hilft mir, dorthin zu kommen. Das nennt die Bibel den Rüsttag. Das heißt, dass ich Dinge erledige mit dem Ziel, irgendwann geht's los, am Abend beginnt der Sabbat im biblischen Denken. Und dann geht es darum, dein Ruhe- und Entspannungsrepertoire auszubauen. Weil je nachdem, wo du herkommst, kennen wir das nicht. Übrigens kannst du auch Rentner heute sein und theoretisch 7 Tage die Woche Sabbat haben, aber keinen einzigen Tag zur Ruhe kommen. Das ist doch erschreckend, oder? Das, wo wir Deutsche hinwollen, kannst du mal Rentner interviewen heute nachher. Ob in dem Stichtag Rente ist, bin ich einfach frei. Krass, ich bin so entspannt von morgens bis abends. Not, okay. Also, Repertoire ausbauen. Was ist der erste? Erste Ruhe ausbauen, körperliche Ruhe. Ruhe für deinen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Wichtig ist körperliche Ruhe. Manche müssen das hören. Schlaf ist wichtig. Mittagsschlaf ist ein Geschenk. Pausen machen, körperliche Ruhe machen, Stretching machen. Vielleicht ist es für dich auch Sport, einmal die Woche. Dann kommt die sensorische Ruhe, ganz wichtig, dass wir mit den Sinnen ausruhen. Im Psalm 46,10 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 23,5 heißt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und mein Becher fließt über. Sensorische Ruhe, wofür ist die? Ich zeige es dir mal kurz hier, gemeinsam mit dem Team. Wenn ich ein Cup oder eine Tasse oder ein Gefäß sein will, das überfließt, okay? Das ist mein Ziel. Ich möchte überfließen von Gottes Gegenwart. Aber gestresst bin, was passiert? Folgendes. Gott ist da, seine Präsenz ist da, er gießt es aus und ich bin einfach gestresst. Ja? Ich bin einfach im Alltag unterwegs, ja, Sabbat kurz, ja, alles klar. Sabbat 1, 2, 3, fertig und es geht weiter und so weiter. Oh, ich bin so erfüllt, ja? Es fließt total über in meinem Leben, irgendwie auch nicht, aber ich bin einfach hier die ganze Zeit am Stressen, am Machen, so, oh, Celebration, 3 Songs, okay, und weiter geht's. Und ich bin einfach unterwegs und dann geht der Alltag wieder los und den Sabbat bin ich dann und irgendwann merke ich, na, eigentlich wäre es doch ganz schön, wenn ich mal das Handy auslasse. Sensorische Ruhe hört sich so schön an, aber nein, ich muss schon wieder weitermachen. Und wir merken, was müsste ich machen, um erfüllt zu werden? Wir müssen mal stillhalten. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Dann wird dein Gefäß überfließen von meiner Gegenwart. Wenn in deinem Leben nichts überfließt, heißt es, wir sind im Pharaos-Bild unterwegs und wir haben es mit Gottes Hilfe nicht gelernt, still zu sein. Davor hat der Teufel Angst in deinem Leben, dass du still wirst. Die sensorische Ruhe ist absolut wichtig, dass du Störquellen ausschaltest. Digital Detox ist ein neues Modewort. Das bedeutet, wenn das dein Thema ist wie bei mir, dann muss dieses Gerät schweigen, in Flugmodus. Hast du am Sabbat dein Gerät mal 24 Stunden aus? Wenn nein, bist du ein Sklave dieses Geräts. Du kannst es nennen, wie du willst, aber du bist ein Sklave. Ausschalten wäre es wichtig. Für mich ist es so wichtig, in der Fastenzeit mache ich das 21 Tage lang, fast einen ganzen Monat lang, lasse ich alle Social Media aus, alle Sachen aus hier drauf und mache Digital Detox und es ist erschreckend, wie abhängig ich bin und wie gestresst ich bin und wie wunderbar es ist, wenn ich Medien faste, wie ich auf einmal überfließe, weil ich ruhig werde. Ich mache das wöchentlich und ich mache es monatlich, ein stiller Tag. Und Frauke, wie ist es bei dir? Bei dir sind es ja nicht Medien oder Nachrichten. Wie ist es bei dir mit diesem Gerät?
Ja, bei mir ist es nicht so. Ich schaue grundsätzlich eigentlich keine Serien. Ich bin nicht bei Social Media. Irgendwie, das interessiert mich alles nicht so, beziehungsweise ich weiß, es stresst mich total. Deswegen lasse ich das. Aber ich liebe Menschen und das Handy ist mein Arbeitsmittel. Das heißt, ich bin ganz viel auf irgendwelchen Messenger-Diensten unterwegs, weil ich es liebe, einfach Leuten was zu schreiben, nachzufragen, zu lesen, wie es ihnen geht oder einfach in Kontakt zu sein mit ihnen. Und dann merke ich aber, dass es manchmal so ist, wie wenn ich zum Beispiel, da hinten sehe ich in der Mitte Harry und Tanja. Und wenn ich zu denen will, dann denke ich mir, gut, ich öffne das und gehe zu denen. Aber auf dem Weg dahin laufe ich hier vorbei. Ah, die Katrin sitzt da mit dem Luftballon auf dem Schoß, die nimmt mir gleich die Mia und schmeißt sie mir zu. Dann bin ich irgendwie damit beschäftigt. Dann sitzt die Susi daneben, die irgendwas von mir will. Oder dann laufe ich noch an der Tabea vorbei, die hat auch noch was gesagt. Oder den Schlenker zu Sabine und dann gehe ich darüber und ah, kurz bevor ich bei Tanja und Harry bin, sehe ich dann noch, da sitzen noch, glaube ich, Petra und Justin daneben und Mathilda und Tim und die wollen dann alle was von mir. Und so fühlt sich das für mich an. Ich habe ein Ziel, aber ich mache mein Ding auf und es ploppen tausende Nachrichten ab und ich bin so abgelenkt und ich habe euch einfach mal was mitgebracht. Laut einer Erhebung der Universität Cardiff brauchen wir für eine 5-sekündige Unterbrechung per E-Mail oder Nachrichten im Schnitt jedes Mal 64 Sekunden, um uns wieder auf den davor bearbeiteten Sachverhalt konzentrieren zu können. Manchmal bin ich da drin und sehe dann, ah ja, jetzt hat die Susi was geschrieben und wollte eigentlich eben zu Tanja und Harry. Und dann bin ich völlig irritiert und brauche 46 Sekunden im Schnitt, um wieder an das andere zu kommen. Und in anderen Studien hat man entdeckt, dass unser Gehirn ganze 20 Minuten braucht, um wieder in den Zustand zu kommen, in dem es vor der Störung war, wenn die Störung länger als 3 Minuten andauert. Und ich habe gemerkt, das stresst mich total. Und in der Fastenzeit, Tobi hat es erzählt, lässt er diese ganzen Dienste komplett aus. Und ich habe gemerkt, mir hilft es, wenn ich ein paar Mal am Tag einfach stundenweise nicht in diese Nachrichten gehe. Und ich sag dir was, die Push-Mitteilung, die habe ich sowieso schon ausgeschaltet, weil Studien sagen, wenn du gepusht wirst am Tag von diesen ganzen Plopp, da kommt irgendwas, kennst du das? Du bist gerade beim Essen, auf einmal macht's Bing in der Küche, du denkst dir, was war das jetzt? Wer hatte mir jetzt da geschrieben? Muss ich da irgendwie gucken? Wenn du gepusht wirst, kostet dich das am Tag bis zu 3 Stunden deiner Aufmerksamkeit. Und genau, da klirren die Ketten. Ich bin in Ketten gelegt, weil ich merke, es macht mich abhängig und ich brauche einfach diese Push-Mitteilung sowieso nicht, aber am Tag, ich muss mich entscheiden, da habe ich Zeiten, wo ich das Ding einfach ausschalte und es weglege und ich im Hier und Jetzt bin, mich hinlege auf die Couch und das Handy bimmeln lasse, beziehungsweise es gar nicht erst bimmeln lasse, weil da die Nachrichten aus sind, aber das ist meine Erfahrung.
Vielleicht ist bei dir wieder was ganz anderes, vielleicht ist es der Fernseher, die Nachrichten, egal was es ist, aber hört sich das frei an? Fabienne findet es nicht, alle anderen schlafen. Okay, wir sind Sklaven, ohne dass wir es gemerkt haben, durch unsere täglichen Entscheidungen. Also körperliche Ruhe, sensorische Ruhe, jetzt kommt die kreative Ruhe, kreativen Output, die Natur genießen, aber auch was zu schaffen. Frauke, wie machst du das mit der kreativen Ruhe?
Entdeckt, weil ich habe nämlich einen Töpferkurs gemacht an der Drehscheibe, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwas Kreatives machen muss mit meinen Händen, weil mein Job hier als Pastorin ist sehr viel mit dem Herz, mit den Gedanken, mit irgendwelchen inhaltlichen Sachen, aber ich mag das so gern, wenn ich was sehe, was ich mit meinen Händen gemacht habe. Und dann habe ich mir die Annika geschnappt und habe gedacht, oh, ich will mit ihr einfach das ausprobieren und habe gesehen, dass ich damit tolle Sachen machen kann. Und dann kam ich auf die Idee, so ein Abendmahlset zu gestalten. Und auf einmal, kaum hatte ich das gestaltet, habe ich mir gedacht, oh, ich weiß so viele Leute, denen ich das zu Weihnachten schenken könnte. Und dann habe ich mich hingesetzt, Gott sei Dank hat die Annika mir geholfen. Wir haben getöpfert, wir haben gemacht, ich habe produziert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich habe jetzt 12 Abendmahlsets produziert. Und ich kann einfach nicht mehr. Es ist überhaupt nicht mehr Sinn und Zweck. Es ist nicht, dass ich arbeite oder dass ich töpfere um der Ruhe willen und der Kreativität willen und um einfach zur Stille zu kommen. Weil manchmal zeigt mir Gott, wenn ich auf der Töpferscheibe dann forme, dass das Ding sich nicht zentrieren lässt. Und dann redet Gott mit mir und zeigt mir, Frauke, du lässt dich manchmal auch nicht zentrieren. Und ich habe gemerkt, ich möchte Dinge erschaffen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Creating things is just an echo to the greatest artist of all times. Einfach was zu kreieren ist einfach nur ein Abbild dessen, wie der Schöpfer ist, der die ganze Welt gemacht hat. Und ich will das einfach nur machen, um kreativ zu sein, zur Ruhe zu kommen, mit Gott zu sein. Und deswegen habe ich gemerkt, ich mache jetzt überhaupt keine Produktion mehr, auch wenn das toll war und die Leute sich sehr gefreut haben. Aber ich sitze jetzt da und drehe irgendwas und was dann rauskommt, kann ich möglicherweise verschenken oder behalten, aber nicht, damit ich wieder irgendwas produziere und angetrieben bin.
Ich sensorisch, kreativ, du merkst, es gibt so viele Arten der Ruhe. Es kommen noch wenige dazu, und zwar soziale Ruhe, in wichtige Personen investieren. Sprüche 17,17, ein Freund zeigt jederzeit Liebe, es ist wie ein Bruder in Zeiten der Not. Sabbat bedeutet, mit Menschen, die ich liebe, Zeit zu verbringen. Wenn du mal in Israel bist, werden die Leute sagen, am Sabbat habe ich keine Zeit, da habe ich nur Zeit für Freunde und Familie. Das sind keine To-Dos, kein Auftrag, kein Ministry, das ist einfach das Leben genießen, gemeinsam. Oder spirituelle, geistliche Ruhe, dort heißt es dann in Matthäus 11,28, kannst du nachlesen, dass Gott uns eine geistige Ruhe finden will. Wir haben eine Serie gemacht, wo wir über das Wort Gottes meditieren geredet haben, schau dir unbedingt an, probier das einfach mal am Sabbat aus. Jetzt sagst du dir, aber Pastor, wie soll ich es machen? Ich bin total versklavt. Ich bin nicht das Gefäß, das überfließt. Ich bin die ganze Zeit gestresst. Das stimmt. Hat mich heute überführt. Dann gebe ich dir den ersten Tipp. Das erste ist, im Gebet ehrlich werden mit Gott, sagen, Jesus, so sieht's aus. Nach außen wirkt alles frei, aber ich bin ein Sklave. Und ich danke dir, dass du dafür gestorben bist. Und ich lade dich ein in mein Leben dafür. Das zweite ist, wenn du Dinge ändern willst, neben der Identität, die ich dir gleich im Gebet zusprechen kannst, gibt es das Prinzip der Gewohnheitskoppelung. Was heißt das? Such dir kleine Schritte aus, wo du etwas sowieso machst und es verbindest. Zum Beispiel, du stehst irgendwann auf, hoffe ich. Oder? Und ich hoffe, dass du mindestens an einem Tag einmal am Tag die Zähne putzt. Ich hoffe mehr, aber einmal. Okay, lass uns auf einmal am Tag, damit die Männer entlastet sind, einmal am Tag Zähne putzen. Aufstehen, ins Bett gehen. Wir haben drei Möglichkeiten. Gewohnheitskopplung heißt, wenn ich aufwache, was ist das Erste, was ich mache? Ich möchte eine Person sein, die dankbar ist, warum Gott hat mich so gemacht. Wenn ich aufwache, ich will einfach drei Sachen Gott sagen, wofür ich dankbar bin. Gewohnheitskoppelung. Wenn ich abends Zähne putze, möchte ich nochmal Gott drei Sachen sagen, wofür ich dankbar bin. Was auch immer dein Punkt ist. Such dir etwas, was du eh machst und fang mit dem kleinen Schritt an, einfach geistliche Dinge zu investieren. Das letzte ist emotionale und mentale Ruhe. Da will Gott dich hinführen. Sorgt euch um nichts, sondern seid in allem, jetzt habe ich gesprungen, aber du kannst bestimmt hinter mir lesen. Hoffe ich, du kannst lesen. Genau, sorgt euch um nichts. Gott möchte uns genau dorthin bringen. Ich möchte mit dir jetzt beten und den Heiligen Geist fragen, wo haben wir durch unsere Entscheidungen oder unsere Prägungen uns eigene Ketten gebaut und wo sind wir in der Sklaven von einem System oder Sklaven unserer Entscheidungen. Und ich werde Gott jetzt bitten, dass er uns Stille uns zeigt, was diese Ketten sind. Und dann werden wir Jesus dort einladen. Und ich werde vor allen Dingen jeden, der möchte, beten, dass wir in diese Identität neu reinkommen, dass wir keine Sklaven sind, sondern Kinder Gottes sind, die mit Gott gemeinsam diesen Planeten verändern dürfen. Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt zu uns redest, durch unsere Gedanken, unsere Fantasie, unsere Gefühle, zeig du uns, Heiliger Geist, was diese Predigt für uns bedeutet. Ich binde den Geist der Anklage über dir, der Lüge und der Religiosität, der dich noch mehr versklaven will und dich antreiben möchte, und segne dich jetzt einfach mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in der Stille. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für uns. Und ich lade dich ein, das zum ersten Mal oder neu anzunehmen, wenn du merkst, dass Gott an dein Herz klopft in diesem Moment. Du merkst, du bist innerlich gefangen. Es sind viele kleine Entscheidungen in deinem Leben, die zusammenspielen und es Ketten gibt, die dich gefangen halten. Dann kannst du mit mir beten, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben ganz neu. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für alle Ketten, die mich limitieren. Für alle Gefängnisse, die meine Gedanken gebaut haben. Für alle Lügen, die ich glaube über mich oder über andere. Alles verzerrtes Denken über Arbeit, über Männer, über Frauen, über Beziehungen. Ich komme dieser Schwachheit heute zu dir. Und ich danke, dass du diese Ketten sprengst in Jesu Namen. Und ich bete in deinem Namen, Jesus, dass ich jetzt jeden, der meine Stimme hört und die Sehnsucht hat, rufe ich raus aus diesem Pharao-Spirit. Ich binde ihn über deinem Leben. Du bist kein Sklave. Jeder, der Jesus aufnimmt, hat das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ich spreche das aus über dein Leben. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Du hast das Recht drauf, zu lernen, aus der Ruhe rauszuleben. Du bist in deiner Identität, in deiner Neuschöpfung so geschaffen, dass du Sehnsucht nach Ruhe hast, dass du Sehnsucht danach hast, und das setzt sich frei in deinem Leben, still zu werden, still zu sein, dass dein Leben überfließt in der Gegenwart Gottes. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hervorbringst in dieser Serie. Ich danke dir, dass du unser Bild von Arbeit sprengen wirst, unser Bild von uns selber sprengen wirst. Und ich danke dir, was über dieser Serie steht, Hashtag Jesus, dein Name rettet, dein Name befreit, Jesus. Du hast den Tod besiegt und deswegen hast du auch jede Kette besiegt, die uns gefangen nimmt. Wir wollen einfach freudig umkehren jetzt zu dir in den nächsten Momenten. Wir wollen dich einladen, dir Raum geben in unserem Leben, weil du derjenige bist, der uns heilt, befreit, unsere Gedanken erneuert, in Jesu Namen.
Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast heute dabei warst und ich bin sehr dankbar, dass wir auf allen Plattformen diesen Podcast kostenlos zur Verfügung stellen können, weil so viele Leute großzügig das unterstützen. Wir sind gerade in ein paar Wochen im Jahr, die sind ganz besonders. Wir sind in unserer Kampagne des Reach Beyond. Das geht um eine Sonderkollekte, die wir einsammeln, um noch mehr Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Das heißt, du kannst auch an unserer Online-Community entscheiden, ob du dabei sein willst. Wir wollen noch mehr Content ermöglichen. Wir wollen ermöglichen, dass mehr Menschen mit der guten Nachricht erreicht werden. Wir wollen sozialen Nöten begegnen. Wir wollen lokalen Nöten und globalen Nöten begegnen. Und ganz viele Projekte gibt es, die du in der Description nachlesen kannst. Geh unbedingt auf diesen Link, weil gemeinsam können wir viel erreichen. Deswegen vielen Dank, dass du einfach ins innerliche Gespräch mit Gott gehst, dir überlegst, ob es dran ist, auch in diese Reach-Kampagne deine Gebete und deine Finanzen zu investieren, dass mehr Menschen denn je mit dieser Nachricht erreicht werden. Deswegen lass uns in dieser Dankbarkeit zusammenkommen. Du und ich sind, denke ich, dankbar dafür, dass schon so viel passiert ist in den letzten Jahren. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen erreichen.